Stammtisch, dein Podcast für gute Laune. Ja, hallo Freunde des Stammtisches. So, das ist eigentlich die erste Sendung im neuen Jahr. Begrüße ich die Niki an meiner Seite. Hallo Niki.
Hallo Jill.
Niki, kannst du mich gut verstehen?
Ich kann dich gut verstehen. Kannst du mich auch gut verstehen?
Ja, ich kann dich hervorragend verstehen. Ich versuche möglichst keinen Blödsinn zu machen bei der Sendung, weil ich ja immer jemand bin, der, sarkast ist, ironisch ist. Und das hilft ja meistens den Menschen nicht, die sich gerade in einer Lebenskrise befinden oder die schwermütig sind. Und ich möchte aber vorab eine kleine Danksagung loslassen und eine kleine Erinnerung, was wie eine Art Schweigeminute, was im letzten Jahr passiert ist. Also im letzten Jahr haben wir die Sendung mit Dr. Albert Wunsch aufgezeichnet, was ich ihm sehr zugute halte, dass er erst am Ende der Sendung sagte, dass seine Frau plötzlich verstarb, ihm die Worte fielen und wir trotzdem die Sendung gemacht haben. Er ist halt Pädagoge, raus aus der Wohlfühlfalle und ein sehr streitbarer Mensch gewesen. Im letzten Jahr verstarb Lisa Golder an einer schweren Krebserkrankung, auch eine mittlerweile gute Bekannte. Zwei Jahre davor starb der Ivo, den kennt ihr nicht, den kennt ihr nur, wenn ihr auf die Elf-Fragen-Interview-Seite von mir geht. Er war Starfotograf, wir haben viel Zeit miteinander verbracht und er starb einsam in seinem Wohnwagen. Und im November starb nachdem wir die Sendung aufzeichneten, vom Deutschen Dorf in Südafrika, in Neisna, ein ganz großes Projekt mit Universitäten, verstarb der Tom, ohne irgendwas gehabt zu haben. Er war glücklich, er war zufrieden, er hatte so viel Energie und hatte eine Partnerin kennengelernt und der berichtete mit so viel Energie von diesem Projekt, was wir in drei Sendungen begleiteten, und er ist auch weg. Also meine Freunde, Ruhe in Frieden, ja. Okay, kommen wir zum Thema Depression. Erstmal möchte ich sagen, dass wir zwei andere Themen eigentlich hatten. Wir haben uns gestern zusammengesetzt, haben gesagt, über was reden wir? Und dann, da ich halt sehr viel über Depression mache, habe ich gedacht, reden wir darüber. Es fällt mir nicht so leicht, darüber zu reden. Jetzt auf meinem YouTube-Kanal sind Videos über meine Depression, aber das mache ich ja dann alleine. Das ist was anderes, als wenn man im Dialog darüber spricht. Und jetzt hat es eine andere Reichweite dann auch. Und es ist also nicht so, dass es mir immer so leicht fällt, darüber zu reden. Ich möchte mal ein bisschen anders anfangen. Und zwar, die Niki kennt mich jetzt sehr lange. Also wir kennen uns seit 16, 17 Jahren oder so, oder 18 Jahren. Weiß ich auch nicht genau. Und seit vielen Jahren arbeiten wir zusammen und sind auch die besten Freunde, und du hast mich in meiner letzten Depression begleitet, oder sagen wir es anders, als wir uns nach langer Zeit wieder sahen durch einen glücklichen Zufall.
Genau.
Durch einen Fehler von mir eigentlich. Ich wollte gar nicht dich anrufen, sondern jemand anders. Das ist auch unfassbar. Und da sind wir nach Hamburg zusammengefahren, und nachdem wir zusammen in Hamburg waren, was eine schöne Zeit war, fing das bei mir an. Das heißt, das letzte Mal, was so zwei Jahre gedauert hat, bis ich aus der Depression rauskam, da würde ich dich fragen, als Außenstehende, wie hast du mich in dieser Zeit wahrgenommen, und hast du gemerkt, dass irgendwas mit mir passiert?
Ja, ich kann ja sagen, als ich bin ja nicht Betroffener. Und erstmal war es sehr schön, dass du dich vertippt hast, also dass du falsch angerufen hast. So konnten wir uns wiedersehen, wir haben uns dann unterhalten, wir waren in einem Café, wir haben Kaffee getrunken, wir haben über Hamburg gequatscht und habe gesagt, ich nehme dich mit. Und wir waren ja dann auch da, wollten nochmal nach Hamburg, ich hatte alles schon geplant. Und du riefst dann an, ganz aufgelöst, dass du nicht mitkommen kannst. Was mich erstmal natürlich wunderte, ich kam dann sofort zu dir, du warst am Boden zerstört. Das Einzige, was ich machen konnte, ist dich in den Arm nehmen und zu sagen, alles gut. Ne? Natürlich musst du nicht mit. Ich wusste zu der Zeit ja nicht halt eben, ich wusste eigentlich gar nichts über Depressionen, überhaupt nichts. Ne? Weil ich hatte in meinem Umfeld eigentlich niemanden, der diese Erkrankung hat. Und im ersten Moment wusste ich ja auch nicht, was fehlt dir? Ne? Was ist mit dir los? Ne? Und du warst ja auch ein Mensch, der nicht sofort halt eben auch mit der Sprache, du so nach und nach dann, also wie habe ich dich wahrgenommen? Also ich war erstmal erschrocken, natürlich, weil ich habe gedacht, was ist passiert? Was ist mit dir passiert?
Weil vorher darf ich kurz
einhaken? Ja, natürlich, natürlich.
Kann es sein, dass man dann erschrocken ist, weil in mir, also es gibt ja zwei Möglichkeiten, mich wahrzunehmen. Die eine Möglichkeit ist, wenn ich gut drauf bin, dann würde ich eine Halle von 20.000 Leute rocken, dann mache ich die Menschen glücklich, dann bringe ich Lachen in die Gesichter von Menschen, dann bin ich witzig, dann bin ich sehr extrovertiert und sehr lebensfroh. Ne? Und in dieser Phase auf einmal ist genau das Gegenteil passiert. Das heißt, ich ziehe mich zurück. Der Krieg ist in meinem Kopf, der nicht nach außen geht, weil ich nicht rede. Und man merkt nur, dass ich halt stiller werde, dass ich nicht mehr lache. Und dass auf einmal man denkt, was ist denn jetzt mit dem passiert? Hat er schlecht geschlafen oder was ist da los? So, glaube ich, ist es halt sehr merkwürdig, wenn man einen Menschen, wenn man das nicht weiß, auf einmal von einer ganz anderen Seite kennenlernt und denkt, was ist da gerade passiert, oder?
Genau, richtig. Aber ich denke mal, ich habe da sehr intuitiv halt eben gehandelt, weil ich habe gemerkt, du hast dich zurückgezogen und ich habe dich einfach gelassen. Ich habe selber einfach gesagt, okay, wenn er über etwas reden möchte, wird er das tun. Also ich wollte dich in der genau gerade da nicht bedrängen oder mit Fragen löchern. Ich habe einfach gemerkt, halt eben, okay, er braucht seine Ruhe, lass ihn. Na, das war so das, mein erster Gedanke.
Ich glaube, da können wir schon mal einen ersten Punkt ansprechen. Intuitiv hast du da vollkommen richtig gehandelt. Und zwar, jeder ist ja in der Depression anders. Und Depression heißt ja nicht Depression. Es gibt leichte depressive Episoden, es gibt mittelschwere, es gibt schwere. Und mal ist es einfach nur eine kleine Schwermut oder mal ein bisschen der Weltschmerz oder was. Und man kann es von außen ja nicht beurteilen, was es in dem Moment genau ist. Ein Tipp an alle Angehörigen können wir an dieser Stelle schon sagen, den anderen Menschen da abholen, wo er ist. Dieses Bedrängen, also in so einer Phase ist man unglaublich sensibel. Man ist unglaublich feinfühlig und man kann den minimalsten Druck nicht aushalten. Jetzt kann ich natürlich nur von mir sprechen. Ich rede jetzt nicht von Menschen, die eine Alltagsdepression haben. Ich rede von Menschen, die, wo es so eine schwere Depression ist, dass es so, ich höre das immer wieder, dass Menschen sagen, ja, der ist depressiv und der geht aber trotzdem arbeiten. Das geht nicht. Also wir reden hier von einer schweren Depression. Da kann man nicht mehr arbeiten gehen. Da musst du zum Psychiater und du musst Medikation nehmen und mit Medikamenten musst du eingestellt werden. Das ist so der Fachausdruck dafür. Das geht nicht mehr ohne Hilfe. Also manche gehen ja dann auch in die Psychiatrie oder lassen sich einweisen, was ja auch gut ist. Ja, also das heißt, da funktioniert kognitives Nachdenken und Handeln gar nicht mehr. Du bist nicht mehr in der Lage, du kommst nicht mehr aus dem Bett und du überlebst. Das ist ein Überlebenskampf. Richtige Haltung, Fragen, Angebote machen. Wenn man merkt, der andere braucht gerade einfach nur vielleicht einen imaginären Freund, ja jemanden, der immer da ist, aber der sich nicht aufdrängt, nimmt unheimlich viel Druck weg, weil man innerlich ja einen wahnsinnigen Druck hat. Also hast du alles richtig gemacht. Dann sag mal weiter, wie du das dann weiterempfunden hast.
Ja, es war für mich natürlich auch ein Lernprozess. Absolut, weil ich ja im ersten Moment erstmal nicht wusste, was machst du, wie gehst du damit um. Also das Wort Depression ist ja immer dann noch nicht gefallen.
Ja.
Bis wir dann irgendwann uns auch darüber unterhielten und du offener wurdest und mir dann halt eben auch mehr von deinem Leben erzählt hast, was dir alles passiert ist, deine Krebserkrankung, deine Eltern, woher das alles herrührt. Und du hast das also auch sehr, sehr gut erklärt, was ich ja absolut phänomenal finde, dass du dich selber halt, wie man sagt, Therapeut stramm, ne? Halt eben Du bist halt eben besseren Psychiater gibt es ja bald gar nicht. Halt, weil du konntest mir alles, ich brauchte nicht das Internet anmachen, also um mich da jetzt reinzulesen oder das habe ich bis dato auch noch nicht gemacht, weil ich alles Wissenswerte von dir weiß. Muss man ja mal sagen. Und dann habe ich für mich entschieden, halt eben, wie kann ich dir behilflich sein? Ich habe dich beobachtet, für dich war Einkaufen gehen absoluter Stress.
Ja.
Wenn du in der, an der, an der, wenn du in der Schlange standest und hinter dir ein Kind, vorne eine, die Kleingeld zählte, das war, und da habe ich dann einfach für mich halt eben so, wie kann ich dich unterstützen, dass ich dann sage, pass auf, halt eben einkaufen, das mache ich. Oder wir unterhalten uns jeden Tag. Vielleicht brauchst du auch einfach mal, wir haben uns manchmal ja gar nicht unterhalten, einfach nur umarmt, einfach nur Umarmung.
Absolut, absolut.
Na,
Können wir das
also
also
das sagtest halt.
ganz kurz möchte ich nochmal eingreifen. Der nächste super Tipp von dir an Angehörige ist jemand, der schwerst depressiv ist. Wie gesagt, ich rede jetzt nicht von leichten Depressionen, der nicht mehr reden kann, wo die Kraft fehlt überhaupt zur Kommunikation. Gerade bei so einem eloquenten Menschen wie mir. Ich erlebe mich ja gerade auch in einer ganz anderen Phase. Obwohl ich nicht depressiv bin, möchte ich nochmal sagen, also null. Ich möchte aber dem Thema entsprechend seriös begegnen. Ja, weil genug Menschen gerade durch die letzten Jahre auch der Pandemie ganz schwer erkrankt sind und man findet keine Psychologen, Psychiater mehr. Da werde ich später drauf eingehen. Und ganz viele Menschen haben ganz tiefe Ängste. Also wie gesagt, der nächste Tipp ist einfach da sein. Ich kenne keinen Depressiven, der das nicht gut findet. Man braucht Nähe, die meisten, Zärtlichkeit, man braucht Verständnis, aber man muss Dinge nicht aussprechen. Ja? Und dieses einfach Dasein, wie lange auch immer, wie lange das der andere auch aushält, ist ein ganz wichtiger Ankerpunkt, ganz wichtiges, sagen wir mal, so ein Fels, den man braucht. Weil die klassischen Felsen sind ja auch in den letzten Jahrzehnten weggebrochen. Die Kirche war ein klassischer Fels, Familie war ein klassischer Fels, eine Beziehung war dann eventuell auch ein klassischer Fels. Und viele sind mittlerweile weggebrochen. Das war dann gut, dass man weiß, da ist jemand, der wird von keinem Sturm weggespült. Da kann Ebbe sein, da kann Flut sein. Und der bleibt dann auch an dieser Stelle. Und da hast du eine gewisse Verlässlichkeit, die man in dieser Phase braucht. Man, erzähl mal bitte weiter.
Ja, und wie du dann auch Termine hattest, halt, weil ich habe ganz genau gemerkt, halt eben, wenn Termine anstanden, Tage vorher, dass dich dieser Termin dann beschäftigt. Deswegen sagst du ja auch immer, sag mir einen Tag vorher Bescheid, damit du
Ja.
also nicht eine Woche vorher schon dich auf diesen Termin einstellen musst, auch wenn es einfach nur der Termin beim Psychiater ist. Und ich versuche natürlich auch weitgehend, sobald es auch terminlich, ich versuche Termine halt eben so auch so zu legen, dass ich dich begleiten kann.
Ja.
Na, dass du, da merke ich halt eben, dass es für dich halt eben auch viel einfacher ist, zu Terminen halt eben auch mitzugehen. Sei es zum Zahnarzt oder sei es halt eben zum Psychiater. Und da habe ich ja auch dann direkt gemerkt, das tut dir gut. Und ja, und das habe ich natürlich dann auch immer versucht umzusetzen. Manchmal klappt es nicht, aber ich versuche es natürlich.
Das ist ein guter Punkt, und zwar gibt es Trigger. Also jeder hat einen anderen Trigger. Also bei mir ist das der Trigger, ist, ich habe ein gewisses Hoheitsdenken, muss ich sagen. Also das heißt, wenn von der Behörde irgendein Brief kommt, obwohl ich in meinem Leben noch nie was gemacht habe, maximal über eine rote Ampel, ist, sobald irgendwas von der Behörde kommt, und diese Behördenschreiben sind ja sehr, finde ich, übergriffig formuliert, ne? Das sind ja keine Schreiben, die wirklich nett formuliert sind,
Nein.
dann ist es so, wie als ob, also ich. Man mag es mir jetzt verzeihen, wenn ich es gleichsetze mit so einer Retraumatisierung von der Vergewaltigung, aber es ist so ähnlich. Es ist auf einmal was da. Ich bekomme totale Panik. Mein Blutdruck geht von 120 zu 80 auf 200 und noch was. Ja, als ob ich Beta-Blocker nehmen müsste. Ich zittere teilweise, kommt drauf an, in welcher Verfassung ich bin. Und ich kann dann das Schreiben gar nicht mehr lesen. Ja, ich bin in einer, von einem Moment, wo ich glücklich bin und alles gut ist, kann so ein Schreiben oder irgendeine Situation dazu führen, dass ich fast katatonisch werde. Ja, dass ich fast einfriere. Ja, dass ich mutistisch werde, nicht mehr rede. Ja, das ist wirklich, und das hat nie aufgehört. Ja, da kommen wir später nochmal zu. Gibt es die Heilung zur Depression? Da kommen wir später nochmal zu. Und das ist wirklich, es ist in den letzten Jahren wesentlich besser gegangen. Nehmen wir mal auch die Zahnarzttermine, wo ich, wenn es ganz gut war, auch dann einfach alleine vielfach hingegangen bin, was ich vorher, wo ich immer deine Unterstützung gebraucht habe.
Sehr stolz auf dich, ja.
Ja, danke. Hört sich ein bisschen Banane an, wie das kleine Kind, was die Mama braucht, um irgendwo hinzugehen. So sehe ich das dann leider, wo ich dann denke, aber es ist so, dass man sich die, das, was man braucht, sich einfach holen sollte und da kommunizieren und das kommunizieren muss. Das war auch nicht einfach für mich, das überhaupt so, mich so invalide zu zeigen. Ja, also du hast da auch alles richtig gemacht, du hast dich angeboten, du hast nie Vorwürfe gemacht, das gibt's ja auch. Du hast nie dich hingestellt und gesagt habe, verstehe ich nicht, wie kann man das denn, wie kann man so sein? Du hast eine natürliche Intuition, eine natürliche Empathie dafür, dass da was ist, was du nicht verstehst, aber dass du es ernst nimmst und dass du merkst, wie bedrohlich das für den anderen ist. Weil das ist der Punkt und das ist das bei Depressionen ja, man sieht es ja nicht an. Es ist nur im Kopf. Es ist im Kopf. Der Dämon tobt im Kopf, es sind Kriege im Kopf und diese Kriege führen dazu, dass du einfach ewig wach bist, nicht schlafen kannst und kaputt bist vom Nichtstun, aber niemand sieht es ja, weil es nur im Kopf ist, wenn du halt zu der Zeit auch nicht sprichst.
Ja.
Wie hast du... Ja, Entschuldigung.
Ja, nee, stell ruhig die Frage.
Wie hast du dann, das hat ja, glaube ich, doch schon fast 2 Jahre gedauert, wo ich dann meine Muschelgrund-Stillleben-Serie da gemacht habe. Also ich habe Fotos gemacht, immer, da war eine Muschel, das hat mir ein bisschen Kraft gegeben. Also da war eine Muschelzentrale und dann habe ich, glaube ich, über 400 Bilder gemacht. Kann man sich kaum vorstellen, die ich bis jetzt noch nie veröffentlicht habe. Also ich habe, glaube ich, von diesen 400 Bildern 5 oder 6 Bilder veröffentlicht. Und zwar ist es ein Patchwork aus ganz vielen Einzelbildern und zentral war immer eine Muschel. Und das Interessante ist, dass ich, als ich damit anfing, es reine Kunstwerke waren mit einer großen Muschel. Und je gesünder ich wurde, umso größer und opulenter wurden die Bilder. Also ihr müsst euch das so vorstellen, dass ich da verschiedene Städte reinbaue, Landschaften reinbaue, Wasserfälle reinbaue. Und die Muschel wurde immer kleiner. Mhm. Man könnte es ja so sehen, als so metaphorisch, dass die Muschel die Depression ist. Und im Laufe dieser ganzen Bilder wurde die Depression kleiner und die Muschel wurde kleiner. Ja. Mhm. Und das fand ich von außen oder von innen mal ganz, ganz interessant, wie sich das veränderte, bis ich irgendwann merkte, dass ich das nicht mehr brauche, dass ich andere Sachen machen möchte, dass ich leer war von diesen Muschel-Grund-Stilllebenbildern. Ja. Das hat ja, weiß ich, 1,5, 2 Jahre gedauert, mit ganz kleinen Schritten nach draußen. Hast du auch, wenn wir danach sprachen oder so in dieser Zeit, hast du diese Verzweiflung von mir gespürt?
Nein, nach außen hin hast du die nicht gezeigt.
Ja.
Na, das ist es. Du redest sehr sachlich, ne?
Ja.
Halt eben wirklich wie ein Psychologe. Mhm. Du redest wirklich sehr, sehr sachlich, sehr verständlich. Es kam dann mal zwischendurch ja mal ganz, ganz kurz auch mal, dass du sagst, in mir tobt gerade im Kopf ein Krieg.
Ja, so.
Und ich versuche das ja, ich versuche halt eben gerade, wie es dir geht, halt eben das nachzuvollziehen. Mhm. Auch wenn ich diese Beschwerden ja nicht habe, aber ich versuche, mich in dich hineinzuversetzen.
Na, einer Freundin habe ich das letztens beschrieben, das hat sie verstanden. Dann habe ich ihr, ich habe ihr gesagt, stell dir mal folgendes Szenario vor, habe ich ihr gesagt. Stell dir mal vor, du gehst zum Arzt und der Arzt sagt, es könnte sein, dass sie Krebs haben. Und es kann sein, dass sie sterben. Das war ja auch die Diagnose, die ich mit 19 bekam. Ne? War ja so, sie können ja sterben, ne, mit 19.
Ja.
Und stell dir dieses Gefühl mal vor. Stell du dir das Gefühl mal vor, du hast nichts, gehst zum Arzt und der Arzt sagt, ja, Frau D., sieht nicht gut aus. Sie haben einen Tumor, der nicht behandelt werden kann. Der ist fortgeschritten. Sie haben noch ein 1/2 Jahr zu leben. Stell dir dieses Gefühl vor, was du jetzt eventuell ein bisschen nachvollziehen kannst. Dieses Gefühl habe ich dann 24 Stunden am Tag.
Oh mein Gott.
diese
Ja, das ist,
Angst.
ja, natürlich, klar. Das ist eine, das ist ja eine permanente Angst.
Ja, diese
Man
Angst
wartet
hast
ja
du.
dann auf Tag X jeden Tag. Ja.
Ja, das musst du davon abstrahieren, aber das Gefühl, es geht nicht darum,
Ja.
es geht nicht darum, dass es um Krebs geht oder
Das
um
ist
irgendwas
eine
anderes.
permanente Angst.
Es
Ja.
geht, und der Punkt ist jetzt, und jetzt kommt der Punkt, und jetzt kommt der Punkt, und das ist das, was viele Menschen nicht verstehen. Wenn jetzt jemand sagen würde, ja, Gilbert, aber da ist ja was Wirkliches. Also da ist ja wirklich was. Du kannst ja wirklich an Krebs sterben. Das, was du hast, da stirbst du ja eigentlich nicht dran. Es ist ja nur in deinem Kopf. Und da sage ich, genau das stimmt. Das stimmt. Aber das ändert nichts daran, dass das, was im Kopf passiert, das gleiche ist. Serotoninspiegel, Adrenalin. Ja, deswegen nimmt man,
Natürlich. Stress, es ist Stress.
es ist
Ja,
purer
purer
und
Stress.
der Stress hört nicht auf. Es ist Terror. Es ist ein Terror, der aber nicht aufhört. Es ist ein Terror im Kopf. Und man selber weiß, dass es dafür keinen Grund gibt. Es gibt keinen Grund, es ist keine Gefahr in dem Moment da. Es ist keine Gefahr, dass irgendwas passiert in den Fällen der Depressiven. Es ist keine Gefahr. Aber trotzdem sagt der Kopf Gefahr. Trotzdem sagt der Kopf, pass auf. Trotzdem sagt der Kopf, dein Leben ist bedroht. Und wenn wir, wie gesagt, wir haben die Cortex, also die Außenhirnrinde. Neokortex, das ist der Bereich, wo wir Sachinformationen überprüfen. Und dann haben wir das limbische System. Und im limbischen System, das ist die Gefühlswelt. Und in der reagieren wir einfach, wie ein Neandertaler reagiert hat. Das heißt, das Erste, was bei dir passieren würde, wenn du so eine Diagnose bekommst, ist nicht die Kognition, nicht die Kortex, sondern du reagierst emotional. Das heißt, alles schwemmt hoch. Adrenalin, du möchtest flüchten, oh Gott, bla bla, du denkst an die tausend Dinge. Und dann müsste dann dieser Schwamm, sag mal, immer so eine, ich sage immer so, wie so eine vierspurige Autobahn, die an Emotionen, an Hormonen, an Botenstoffen, die deinen Körper total auf Warnsignale setzt, obwohl du gerade im Moment ja nichts ändern kannst. Diese Autobahn, diese vierspurige Autobahn, wie eine Tsunami, die trifft dann auf die Außenhirnrinde, auf die Kortex. Und die Kortex, und das Problem dabei ist halt, dass die Kortex die Autobahn zurück, also die Autobahn hin zur Kortex, zur Logik, ist vierspurig. Die Autobahn zurück von der Kortex zum limbischen System, zum Gefühl, ist zweispurig. So ist es ungefähr. Das heißt, es ist wahnsinnig schwer, dass der Verstand überprüft und sagt, in deinem Fall müsste er es ja nicht, weil es wäre ja echt, aber in meinem Fall oder im Fall von Depressiven müsste der Verstand sagen, stramm, es ist keine Gefahr. Es ist keine Gefahr. Aber du wirst überschwemmt. Der Verstand hat keine Chance mehr, das zu regulieren. Du wirst überschwemmt wie eine Tsunami von Paniken, von Ängsten, von Triggern, von Traumas. Und da gibt es natürlich Gründe, woher die kommen. Und meistens ist es so, dass so eine posttraumatische Belastungsstörung ja nicht dann kommt, wenn sie aufgetreten ist oder wenn sie da war. Das heißt, wenn ich das mit 3, 5, 7 Jahren hatte, wenn da irgendwas gesetzt worden ist, sagen wir mal einen psychischen Tumor, nennen wir ihn einen psychischen Tumor, dann kann es sein, dass der mit 30, 40, 50 erst ausbricht
Richtig.
durch einen, ich kann nicht mehr knipsen,
Ja,
durch
ein
einen
Funkschlag.
Trigger. Durch einen Trigger,
Ja.
durch einen Trigger. Jemand muss ein falsches Wort sagen. Du musst in einer falschen Situation sein. Und so war es bei mir. Bei mir war es so, dass ich eine Weiterbildung gemacht habe zum Datenbankprogrammierer. Und diese Weiterbildung war sehr teuer. Und ich merkte in dieser Weiterbildung, dass ich nicht mitkomme, obwohl ich noch gute Noten schrieb. Muss man nicht verstehen, war aber so. Und dann wollte ich da raus. Und da wurde mir gedroht, dass ich die ganzen Kosten zahlen muss, wenn ich da einfach rausgehe. Also einen fünfstelligen Betrag. Das war aber Weihnachten. Das werde ich nie vergessen. Und dann hatte ich vor Weihnachten noch ein Gespräch. Und da wurde gesagt, nein, das ist schon okay. Das kriegen wir hin. Und dann hatte ich ein echt gutes Weihnachten. Ich so, puh. Und nach Weihnachten wurde gesagt, nö. Und dann passierte das. Ich bekam das Nö, also Druck von einer Institution, die über mir steht.
Ja.
Ich hatte immer so diese, ne, ich hatte immer so das Hoheitsdenken, so bin ich geprägt worden. Ja, Polizei, dann, ne, nicht dein Freund und Helfer, sondern die drohen dir, Instanzen drohen dir, nicht irgendwie so, dass es auch nur Menschen sind. Und dann ist ein Hebel umgeswitcht, aber kein Hebel umgeswitcht wie von heute auf morgen, sondern der Hebel ist umgeswitcht, indem ich merkte, Scheiße, ja. Und dann fing was an. Dann fing was an, wie ich wollte nicht mehr jeden Tag duschen. Dann fing was an, wie ich war früher sehr auf meine Kleidung fixiert. Meine Kleidung war mir egal. Ich lachte nicht mehr. Und das ging von Tag zu Tag schleichend.
Schleichend, wollte ich
Immer
gerade
weiter
fragen, ist das schleichend?
schleichend. Das merkt keiner, schleichend. Aber ich habe es gemerkt, weil ich immer sehr bei mir war. Ich habe gemerkt, dass irgendwas hier falsch läuft. Ich habe gemerkt, dass ich als Konsolenspieler immer sehr, sehr viel Spaß hatte, wie ein kleines Kind. Und das Kind war weg. Als ob man mir mein Kind rausgezogen hätte, dieses Kindische, dieses Kindliche, und hätte da irgendwas anderes, einen Pflasterstein reingesetzt. Und ich merkte, dass es problematischer wurde und dass es eine Abwärtsspirale war.
Ja, da gibt es eigentlich ja, wenn man zu dem Thema kommt, zwei Möglichkeiten, was du eben sagtest. Entweder diesen Krieg, diese Angst, diese permanente Angst im Kopf, es wie du machen, der sehr auf sich bedacht ist, der dann sagt, so, ich brauche jetzt meine Ruhephase, ich muss mich selber wieder von innen heraus heilen, oder wie viele es dann leider machen, die lassen sich Medikamente verschreiben, die einen wegballern, die einfach einen dann komplett, dass man nur noch in der Ecke sitzt.
Es gibt ja dann noch eine andere Möglichkeit. Die Möglichkeit ist einfach so weiterzumachen und die Red Flags nicht zu sehen. Und dann sterben die
Ja.
Menschen plötzlich unerwartet oder bekommen
Ich wollte gerade
Herzinfarkt
sagen, das wäre jetzt das
oder bekommen
ganz
Herzinfarkt
Extreme.
oder Schlaganfall. Es gibt viele, die einfach
Ja.
so weitermachen,
Ja.
weil sie ein Unternehmen, weil sie ein Unternehmen besitzen, weil sie Influencer sind oder YouTuber sind und jeder Tag muss Content geliefert werden. Oder die fangen an, Drogen zu nehmen. Fentanyl, Xanax,
Oh mein Gott.
Benzos, ja. Und werden dann davon abhängig und sterben dann irgendwann an Drogencocktails. Betäuben diese Ängste. Ja, nichts anderes, was Alkoholiker auch machen. Ja, es gibt ja, das gibt ja immer diese zwei Möglichkeiten: das Problem angehen oder das Problem betäuben. Und ich war halt immer Team Problem angehen. Ja, bestes Beispiel, du hast mir eine kleine Flasche Sekt mitgebracht, die stand dann da, weiß ich nicht, 2 Wochen bei mir im Kühlschrank oder wie lange, weil ich keine Lust hatte, Alkohol zu trinken. Ich trinke halt Alkohol, wenn es mir gut geht. Und wenn es mir nicht so gut geht, trinke ich einfach keinen Alkohol. Und Menschen, die eher ein Suchtverhalten haben, machen das Gegenteil. Die trinken halt dann, um sich zu betäuben. Ich möchte mich nicht betäuben. Natürlich gibt es da unterschiedliche Arten von Medikation. Einmal Medikation, die einen sedieren, wäre jetzt der Fachausdruck. Das heißt, dass du wirklich nichts mehr vom Leben mitbekommst. Und davor hatte ich halt immer eine wahnsinnige Angst. Ich wollte nie Tabletten nehmen, die mich sedieren, weil ich ein autonomer Mensch bin und immer die Kontrolle über mich haben möchte. Ich finde es ganz schlimm, wenn ich das Gefühl habe, ich habe keine Kontrolle mehr über mich. Ja. Und um dann nochmal weiterzugehen, wie das so weiterging. Also es ging dann so weiter damals, dass damals über die Krankenkasse tatsächlich, da gab es eine Psychologin. Und diese Psychologin, die kam aus Essen. Und diese Psychologin aus Essen, kann sogar sein, glaube ich, dass wir heute zwei Sendungen machen. Ich glaube nicht, dass wir das in einer Sendung hinbekommen. Und diese Psychologin, die aus Essen kam, die kam wirklich tatsächlich zu mir nach Hause. Kam, also ich glaube, das würde heute gar nicht mehr bezahlt. Und die kam zu mir nach Hause und die sprach mit mir darüber. Und da war eine Situation, die war ganz toll, muss man sagen, ne? Und da war eine Situation, ich saß da so mit ihr und erklärte ihr das. Ich weiß nicht, wie jetzt sachkonform, ich gehe ja nie in das Gefühl selten rein. Wenn ich so darüber rede, hat man ja vielleicht häufig auch das Gefühl, das ist bei dem gar nicht so schlimm, aber ich bin so. Ich bin ein bisschen, ich würde sagen, ich rede auch bei solchen Themen immer eher wie ein Autist. Viele würden ja jetzt schreien oder weinen oder jammern und ich bin nicht so. Ich habe eine große Widerstandskraft. Und es hilft ja niemandem weiter. Ich möchte kein Mitleid erzeugen, ja. Ich möchte einfach sachkonform aufklären. Und dann war so eine Situation, dass wir in der Küche saßen, da lebten wir noch mit meiner Mutter zusammen auf 100 Quadratmeter zu dritt mit meiner Frau. Und dann gab die mir eine Flasche Wasser. Also ganz unkonventionell gab sie mir halt eine Flasche Wasser und sagte zu mir, schmeißen Sie die mal in die Ecke, Herr Stramm. Also schmeißen Sie mal die Flasche Wasser, die befüllt war, in die Ecke von der Küche. Wir hatten Fliesenboden. Und ich so, warum? Um die Wut rauszulassen. Und dann habe ich die Flasche Wasser genommen und habe sie über den Boden festgeholt. Das hat viel ausgesagt. Ich konnte meine Emotionen damals nie ausleben. Ich war angepasst. Ich wollte, dass mich jeder liebt. Narzisstische Persönlichkeitsstörung, sage ich nur. Ich wollte von jedem anerkannt werden, was natürlich nicht funktioniert, weil es immer Leute gibt, die einen Scheiße finden. Und ich wollte nicht auffallen. Und ich wollte bloß immer lieb sein. Mir war wichtig, lieb zu sein. Mir war wichtig, nett zu sein und nicht anzuecken. Anecken war was, wo ich nicht erzogen worden bin. Ich bin erzogen worden, indem man die Schnauze hält, indem man abnickt und indem man Ja sagt. Ich wurde zum Ja-Sager erzogen. Und als ich in dieser Phase war und merkte, ich will Nein sagen, habe ich es nicht getan. Ich habe zu nichts Nein gesagt. Aber ich merkte, dass ich immer innerlich kranker wurde. Ich wurde immer festgefahrener. Und natürlich hat das nicht geholfen, logischerweise, weil da fing gerade ein Prozess an, der eine nach unten gehende Spirale war. Ich ging dann auf eine psychosomatische Kur, weil ich mit psychosomatischen Beschwerden zu tun habe. Für alle, die nicht wissen, was psychosomatische Beschwerden sind. Das sind Körperschmerzen, die nicht da sind. Mhm. Ja, also Somatisierungsschmerzen. So wie derjenige, der das Bein abbekommt und immer noch Schmerzen im Fuß hat, obwohl der Fuß weg ist. Und diese Somatisierungsbeschwerden, da weiß die Niki auch ein Lied von zu singen, weil ich dir manchmal davon erzählt habe. Nicht immer, weil manchmal habe ich das tagelang und dann sage ich ja gar nichts darüber, weil ich weiß, es geht wieder weg. Andere würden dann ins Krankenhaus fahren oder so oder zum Orthopäden. Und das geht halt so weit, dass wenn ich in einer Situation bin, wo ich mich nicht wohlfühle, wenn ich nach Hause gehe, so starke Schmerzen in Körperteilen habe, dass ich sogar humpel. Also ich gehe nach Hause.
Das habe ich ja schon erlebt. Genau, das habe ich ja mal erlebt.
Ja. Genau. Dann humpel ich nach Hause, weil die Nerven so zum Zerreißen gespannt sind. Ne? Ist ja so dieses Bild, ne? Dieses metaphorische Bild. Die Nerven sind zum Zerreißen gespannt, ja. Ich sehe da gerade einen Katzenschwanz in deinem Gesicht.
Ist noch ja, da? Er muss sich auch, er muss auch mal Hallo sagen, ja.
Also. Und wer ist es denn von den beiden?
Toni. Toni ist immer derjenige, der stört, wenn ich telefoniere.
Ja,
genau.
Das ist wirklich ein Narzisst. Ein narzisstischer Kater. Ja, richtig. Und dann. Wie gesagt, dann hatte ich psychosomatische Klinik. Das war in Bad Zwesten. Das war im Jahr 2000. Da war ich zum ersten Mal von meiner Frau getrennt. Also meine Frau und ich hatten so eine symbiotische Beziehung, kann man sagen. Keine zwei Sekunden getrennt.
Also okay.
Ja, symbiotisch ist toxische Beziehung eigentlich. Das heißt, man hat gar niemanden mehr anders um sich herum. Also nochmal das Beispiel, was Niki jetzt auch kennt, ist, wir arbeiteten beide, also meine Ex-Frau, die Dünja, die hat einen Job gefunden direkt neben meiner Arbeitsstelle. Und also sie hat Anglistik, Romanistik, Pädagogik studiert, wollte Lehrerin werden. Das lief dann nicht so. Und da habe ich gesagt, so entweder arbeitest du jetzt, habe ich gesagt, oder du brichst das Studium ab, weil das macht ja nichts. Und dann hat sie auch angefangen zu arbeiten, was so eine gute Entscheidung war. Und ich habe im Bereich Personalsachbearbeitung bei einem Multimilliardenunternehmen gearbeitet, SIG Combitech Combiblock. Auf der anderen Seite, und es war halt so, dass ich immer früher Feierabend hatte, weil ich früher angefangen habe. Und ich bin dann zur Bushaltestelle gegangen, weil wir hatten ein Auto, aber ich hatte damals auch keinen Führerschein. Also hat Dünja den Wagen gefahren und ich bin zur Bushaltestelle gegangen. Ich habe ihr vorher Bescheid gesagt und sie ging dann raus ans Fenster und hat mir zugewunken, jeden Tag, wie ich in den Bus einsteige. Ja, also das nur mal, was Symbiose bedeutet. Und da war ich das erste Mal von ihr getrennt und merkte, dass das gar nicht so schlimm war, dass ich von ihr getrennt war. Und das fand ich komisch, weil ich kannte nur Dunja. Und ich war dann da, ich fühlte mich sehr alleine am Anfang. Ich habe jeden Tag geweint unter der Dusche, Rotz und Wasser. Also in den 6 Wochen, glaube ich, habe ich jeden Tag geweint, mindestens 10, 15 Minuten. Also ich hatte Nervenzusammenbruch. Jeden Tag unter der Dusche. Ich habe damals türkische Musik gehört, Rafet El Roman. Und so melancholische Musik Und ich habe dann dazu noch, warum, weil meine Frau oder meine Ex-Frau ist halt Ägypterin und ägyptisch-türkische Wurzeln. Und da habe ich mich halt sehr mit türkischer Musik beschäftigt und Rafael Roman hat sehr schöne Musik gemacht und da habe ich jeden Tag geweint. Also als ob ich den Schmerz rausweine, 10, 15 Minuten. Ich habe jeden Tag, mir lief alles aus der Nase. Ich habe so, ich habe, also das war unglaublich, wie viel ein Mensch weinen kann. Das ist unfassbar. Dann hatte ich für mich ein Erweckungserlebnis. Das war mein Psychologe vor Ort. Ich stand da mit einer Truppe von Jungs und Mädels, die da auch waren. Und der Psychologe ging an mir vorbei und so nonchalant sagte der zu mir: Herr Stramm, ist Ihnen eigentlich immer zum Lachen? Herr Stramm, ist Ihnen eigentlich immer zum Lachen? Und ich wusste nicht, was der wollte. Ich habe das nicht verstanden. Das hat er einfach nur im Vorbeigehen gesagt. Und das war so, es gibt ein paar Sätze, die einen wahnsinnig, die einem, sag ich mal, so einen Gedankenprozess anregen. Und das war so. Und da habe ich gedacht, bist du eigentlich eine Grinsekatze? Und ja, mir war nicht zum Lachen. Mir war zum Heulen. Mir war zum verbittert gucken. Mir war zum Ausrasten. Aber ich habe immer gelächelt, wie ein Roboter. Und dieser Satz werde ich ihm immer für dankbar sein. Und dann war die Kur irgendwann beendet. Es ging nicht besser. Danach kam die Tagesklinik. Es ging nicht besser. Danach kam stationärer Aufenthalt. Es ging nicht besser. Ich versuche es jetzt abzukürzen, weil nehme ich noch mit in die letzten 3 Minuten, die wir haben. Nach dem stationären Aufenthalt kam, also am Wochenende war ich mal zu Hause. Da war ich zu Hause. Da konnte ich nicht mehr und habe gesagt, ich will mich umbringen. Da hat die Dunja den Notarzt gerufen. Da bin ich zum ersten Mal mit so einem richtig harten Medikament sediert worden. Ja, also so ein Zeug gespritzt worden, wo du echt total durchdrehst. Also ich war wie auf Droge. Das war das Schlimmste, was ich jemals erlebt habe. Da bin ich eingewiesen worden in die geschlossene für eine Nacht. Am nächsten Morgen
Du
wache ich auf.
selbst oder geworden?
Nein, ich,
Was?
nein, 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 nein. Ich habe gesagt, ich will mich umbringen und Dunja hat einen Arzt gerufen. Also das
Ah,
war wie so ein,
okay.
das war schon so wie so ein Psych-KG. Also hätte ich jetzt, also Psych-KG ist eine Einweisung. Also Psych-KG ist der Begriff für so eine, wenn man jemanden einweist. Hätte ich nein gesagt, hätte man mich nicht einweisen können. Also man wird nicht einfach so, man
Kann
wird
man
nicht.
das nicht auch gegen den Willen dann, wenn das so, wenn man so gefährdet ist?
Nee, glaube ich nicht. Also das ist
Nee?
halt, wir halten dieses Recht sehr hoch der Selbstbestimmung. Und derjenige kann ja dann nicht überprüfen, ob es wirklich stimmt oder nicht stimmt. Du kannst dich jemand einfach so einweisen lassen. Es ist was anderes, wenn jemand so eskaliert, dass du siehst, was passiert ist. Dann kannst du
Okay,
sagen, okay,
aber dann kann
dann
man
machst du ein
ja.
Psych-KG, aber ich bin mitgegangen. Also sie war hilflos und ich bin mitgegangen. Und da war ich halt eine Nacht da, war in einem Zimmer mit 2 jungen Menschen. Der eine war neben mir, der sagte am nächsten Morgen, der war so irgendwie gefühlt 2 mal 2 Meter, und er sagte am nächsten Morgen zu mir: Ich bin hier, weil ich meiner Freundin was angetan habe. Und das war so spooky, und der andere war
Oh.
gefesselt. Und der andere in dem Zimmer war gefesselt, der war fixiert über die ganze Nacht. Ja, wie man das so von Hannibal Lecter kennt, jetzt ohne Witz, ne? Und ich war da nur eine Nacht und bin dann raus, wieder stationär. Und dann habe ich alles abgebrochen, weil man mir nicht helfen konnte, weil ich merkte, da keiner versteht mich. Und dann habe ich mich selber entlassen. Und dann fing tatsächlich die Heilung an, weil ich mich mit Dingen beschäftigt habe, die nicht mit Psyche zu tun haben. Und dann fing auch das an, was häufig passiert, nämlich ja, das Scheitern der Ehe. Und das Scheitern der Ehe machen wir im nächsten Teil. Ja, wir haben jetzt 1 Minute noch. Wir werden jetzt noch mal aufzeichnen und dann hören wir uns gleich wieder. Bis gleich.
Alles klar, bis gleich.
Ja, hallo Freunde, das Strammtisch ist hier, ich wieder der Gilbert. Ich sage viel zu selten Gilbert. Ich glaube, in allen 44 Sendungen, in meinen ganzen Radioproduktionen, habe ich nie gesagt, hier ist der Gilbert. Jede Radioproduktion, jede Sendung, die du im Radio hörst, stellen sich die Leute immer vor. Ich stelle mich nie vor. Also hier ist wieder der Gilbert. Der zweite Teil, nachdem wir über meine Vita mit Depression sprachen. Und ich begrüße wieder an meiner Seite die reizende, die wundervolle, die wirklich sehr verständnisvolle Nicole.
Hallo Gilbert.
Hallo Nicole.
Nicole.
Nicole. Nicole. Ja, wie gesagt, dann habe ich mich mit Aktien beschäftigt, habe wahnsinnig viel Geld in Aktien, also wahnsinnig viel Geld. Für so einen kleinen Arbeitermann wie mich, glaube ich, hatte 18.000 Euro in Aktien und habe damit Aktien spekuliert. Und da war gerade diese New Economy Blase und natürlich bin ich voll auf die Fresse gefallen. Aber es hat mich abgelenkt. Es war was Gutes. Jeden Tag lief bei mir der NTV-Ticker. Und Geld scheffeln hat meine Psyche geheilt, könnte man sagen. Gott, was für ein dekadenter Spruch, aber ich habe es ja dann auch wieder viel verloren. Ja, tatsächlich war ich dann auf einem Weg der Selbstfindung und das wollte die Dünja nicht mittragen. Ja? Die war immer noch in dieser symbiotischen Beziehung. Ich wollte Freiräume, sie wollte mir die nicht geben und die Beziehung ist dann halt innerhalb, glaube ich, ein, zwei Jahren oder einem Jahr zerbrochen, die Ehe. Ja. So ist es häufig, oder so passiert es häufig, weil man ein anderer Mensch wird nach einer Depression. Das war ein Punkt, den ich geschrieben habe. Warum passiert das? Das ist relativ klar. Wenn man in einer Depression ist, dann sollte man keine Entscheidung treffen. Das ist immer ganz wichtig, das sage ich jedem. Also in einer Depression sollte man keine Entscheidung treffen, keine schwerwiegenden Entscheidungen, weil man nicht normal ist. Man tickt nicht so, wie man sonst tickt. Macht es bitte nicht. Macht es nach der Depression, in der Heilungsphase. Ich komme gleich nochmal zur Heilungsphase, ja. Also macht es bitte danach. Und viele Menschen sind danach einfach anders. Sie ticken anders, sie haben andere Wünsche, andere Vorstellungen von ihrem Leben. Und viele Menschen tragen das nicht mit, weil sie auf einmal einen veränderten Partner, einen veränderten Freund, einen veränderten Kumpel, eine veränderte Verwandte haben, ein verändertes Kind oder ein verändertes Elternteil. Ja, und die Menschen wollen immer, dass man gleich bleibt. Die wenigsten mögen die Veränderung eines anderen, ja, weil es denen Angst macht. Und so ist dann halt meine Ehe gescheitert. Und ja, hast du denn zu
Ja, das ist ja dann überhaupt schwierig, wenn ein höchst depressiver Mensch eine Beziehung führen möchte. Weil ich denke mal auch, ein Depressiver und ein depressiver Partner, das würde, glaube ich, ja auch null funktionieren. Oder?
Ich persönlich habe jeden Kontakt, den ich hatte, Tagesklinik, stationärer Aufenthalt, na gut, geschlossen, da habe ich einfach nur ein paar Verrückte kennengelernt, die noch verrückter waren als ich. Aber hier die psychosomatische Klinik, ich habe zu 99,9% alle Kontakte zu den Menschen abgebrochen. Warum? Weil ich keine depressiven Menschen um mich herum haben möchte.
Ja, viele fahren ja in Kur und holen sich einen Kurschatten, sagt man ja auch immer, ne? Aber das kann ja gar nicht funktionieren.
Genau. Ich verstehe das. Das ist so, wie ein Alkoholiker sich über einen Alkoholiker freut, wie ein jemand, der Heroin spritzt, sich über jemanden freut, der Heroin spritzt, weil man hat das gleiche Thema, aber man hat ein toxisches Thema. Es ist ja nicht so, dass beide über Platten reden oder über Filme reden oder dass beide Leistungssport betreiben, sondern sie haben sich ja nur getroffen, weil sie beide eine Anfälligkeit, eine Disposition für etwas haben, was ihr Leben negativ verändert und nicht positiv. Und ich halte gar nichts davon. Ich halte nichts davon, dass Depressive eine Beziehung mit Depressiven eingehen oder Borderlinern oder Narzissten, ne? Das kann nicht funktionieren. Ein Mensch, der ein schwerwiegendes psychisches Problem hat oder hatte oder haben wird, der sollte immer einen gesunden Menschen an seiner Seite sein. Genauso wie es eine Mär ist, dass gleich und gleich gesellt sich gern. Das ist totaler aus der Pädagogik, aus der Psychologie vollkommener Bullshit. Wenn du einen Menschen hast wie ich, wenn der gut läuft, der total am Rad dreht, ne? Der blub, blub, Quatsch, Quatsch, Quatschbuchs wie ich, ja. Da würde mich ein Mensch an meiner Seite, der auch eine Quatschbuchs ist,
Oh
verrückt
Gott.
machen. Und genauso sind zwei Menschen, die still sind, genauso toxisch, weil ich glaube auch nicht, dass es denen gut geht, wenn alle beide immer nur still sind. Wobei ich denke, wenn beide still sind, wahrscheinlich würde es dann eher funktionieren. Aber man braucht das Gegenteil. Man braucht jemanden wie ich. Man braucht jemanden, der ruhig ist, der sachlich ist und einen runterholt. Der einen wieder, sage ich mal, so ein bisschen auch so eine Spur bringt, wenn man mal wieder geistig mit irgendwas amok läuft, der Ruhe ausstrahlt. Na, ich bin absolut Verfechter, dass psychisch defekte Menschen sich einen psychisch defekten Menschen suchen. Das halte ich für toxisch und das wird in die Hose gehen zu 95% der Dinge. Mhm. Ich wollte am Anfang, war eins, meine erste Frage, die auch dann auf der, also ich werde eher so einen Fragenkatalog machen auf der Seite, wenn ihr in den Stammtisch geht. Also ich schreibe ja immer was zu den Gästen, zu den Themen, aber es ist eher so ein Fragenkatalog jetzt. Und ich werde jetzt ein bisschen auch auf diesen Fragenkatalog eingehen. Also werdet ihr sehen, weil wenn ich den schon erstelle, dann sollte ich auch darauf eingehen, sonst würdet ihr jetzt hier den Inhalt nicht sehen. Was ist überhaupt eine Depression? Ja, finde ich unheimlich schwierig. Das ist eine Frage. Ne? Mhm. Was ist überhaupt eine Depression? Ich würde sagen, es ist eine Fremdwahrnehmung und eine Falschwahrnehmung der eigenen Gedanken, ja, die aber durch ein Trauma bei mir durch Verlustangst, durch Abwertung und durch Aufwertung von Oberflächlichkeiten, typisches narzisstisches Verhalten, Kind aus dem Regal holen, die Nachbarn kommen, Kind zeigen, Nachbarn gehen, Kind wieder ins Regal setzen. Was passiert mit dem Kind? Das Kind lernt, dass wenn es aus dem Regal kommt, dass es gut ist. Aber danach, wenn keiner dabei ist, dann braucht man es nicht mehr. Das heißt, man lernt sofort Narzissmus, ne? Sei nett, sei freundlich, sieh gut aus oder kann irgendwas Besonderes, unterhalte die Leute, dann bist du gut. Aber du als Mensch, so wie du bist, einfach so im Alltag, bist du nicht gut genug. Und wenn dann dazu kommt, dass es Vernachlässigungen gibt, also Vernachlässigungen wie, keine Ahnung, Eltern kommen dich nach Hause oder halten sich an die Termine nicht und du bist wahnsinnig jung, sitzt vor einer Tür, die abgeschlossen ist, heulst, denkst, Eltern sind tot, dann führt das zu ganz tiefen Trauma und Verletzungen und zu einer ganz großen Unsicherheit in der eigenen Persönlichkeitsstruktur und dann natürlich im schlimmsten Fall, wie auch in meinem Fall, eine ganz große Verlustangst, dass dem Partner was passieren kann, dass er fremd geht, dass irgendwas, man kann nicht mehr gesunde Bindungen aufbauen. Das ist wahnsinnig schwierig zu vertrauen und gesunde Bindungen aufzubauen.
Und kann man sagen halt eben, also es gibt nicht nur die eine Ursache für Depressionen. Das ist also belastende Lebensereignisse, kann man dann sagen.
Finde ich gut formuliert, aber es kann natürlich auch eine genetische Disposition sein. Das kann es auch sein. Also wenn der ganzen Familie, ist ja wie bei Krebs, wenn alle in der Familie Krebs haben und du hast irgendwann Krebs, heißt es das nicht, aber es kann sein, dass es eine genetische Disposition gibt. Okay. Und es gibt da halt dieses Streiten der Experten, dass es natürlich auch eine genetische Disposition geben kann, wenn alle depressiv sind. Also wenn der Familie sich viele Menschen umbringen, dann ist die Wahrscheinlichkeit um einiges größer, dass dir das eventuell oder jemand anders auch widerfahren wird. Ne?
Okay.
Also, aber genau, ich finde es schwierig, weil so eine genetische Disposition, sagen wir es mal so, es gibt Menschen, die hätten das, was ich erlebt habe, als Kind verkraftet. Mhm. Die hätten es verkraftet, dass der eine ein vulnerabler und der andere ein maligner Narzisst ist. Kurz nochmal erklärt, vulnerabel sind halt Narzissten, die man nicht so gut erkennt. Das sind die, die mal nach Hilfe suchen, Hilfe schreien und sich schwach zeigen, aber es nicht sind. Und der maligne, maligne Narzisst ist eigentlich der, den man gut erkennen kann. Das ist der überbordende Narzisst. Das ist der von sich selbst total überzeugte Narzisst. Aber beide brauchen ein Gegenüber, also ein Kind zum Beispiel, um sich zu spüren über das Kind. Und das Kind wird instrumentalisiert. Auf der einen Seite, indem man es abwertet. Auf der anderen Seite, indem man es überhöht oder für seinen Nutzen nutzt. Menschen, die nur einen Narzissten als Elternteil hatten, haben schon ein sehr hartes Leben. Ich mit zwei, ich würde sagen, ich bin halt ein Überlebender, schon Überlebender, dass ich das überhaupt überlebt habe und nicht von der Brücke gesprungen bin. Solche Gedanken hatte ich halt schon häufiger, suizidale Gedanken. Und das, du kriegst halt einen Rucksack mit 1000 Steinen, wo drauf steht, du Loser, du Versager, du bist nichts wert. Du kannst nichts, ja. Und diesen Rucksack irgendwann, diese Steine aus diesem Rucksack zu entfernen und zu sagen, nee, bin ich nicht. Und ich werde auch nicht so. Ich werde nicht so, wie ich erzogen worden bin. Ne? Mhm. Derjenige, der geschlagen worden ist, muss kein Schläger werden. Ich habe immer gesagt, ich werde ein liebenswerter Mensch, der eine Form gefunden hat, mich auszudrücken, über schwarzen Humor, über Sarkasmus, den viele dann nicht verstehen, weil sie das persönlich nehmen. Aber das ist mein Katalysator, diesen Wahnsinn der Welt zu ertragen. Aber immer liebenswert, liebevoll zu bleiben, immer wertschätzend den Menschen gegenüber und genau das Gegenteil von dem zu werden, was ich auch erlebt habe. Ja? Das heißt, man
Kommt mir
weiß
sehr
es.
bekannt vor. Ja.
Ja.
Ja, das kommt mir auch alles sehr bekannt
Ja,
vor.
guck mal, ich weiß ja nicht, inwieweit du jetzt auf dein Leben eingehen willst, aber du hast auch ein hartes Leben hinter dir. Du bist sehr abgewertet worden, du bist schlecht behandelt worden, aber du hast da eine höhere Widerstandskraft. Du bist nicht in
Das
eine
stimmt.
Depression irgendwann gefallen. Du hast auch deine Traumata, du hast Verhaltensweisen, die man von außen, wenn man die nur so hört, sagen würde, die sind extrem verstörend, die sind beängstigend, aber du hast dich mit diesen Verhaltensweisen arrangiert. Lässt sich darüber reden. Ich weiß nicht, ob du darüber reden willst, aber es ist halt das, was viele auch haben, die, sage ich mal, so eine so lieblos erzogen worden sind, ne? Also bestimmte Verhaltensweisen, weil natürlich dir auch Nähe, Liebe, Kuscheln und das alles gefehlt hat. Ja, und dann entwickelt man Störungen. Und deine Störung beeinflusst dich, aber sie hat nie dazu geführt, dass du auch in schweren Stürmen gefallen bist und so sehr gefallen bist, dass du dich nicht mehr auffangen konntest. Du hast eine
Korrekt.
extrem starke Widerstandskraft. Also wie gesagt, Depression ist was, was im Kopf passiert, ist was, was häufig von außen nicht sieht. Und wenn man genau hinschaut, merkt man es natürlich, weil derjenige ruhiger wird, der wird ängstlicher, der zieht sich zurück und derjenige hat düstere Gedanken und äußert sich eventuell diese düsteren Gedanken. Manche werden aggressiv oder passiv-aggressiv. Wenn Menschen starke Persönlichkeitsveränderungen haben, sollte man mal genau hinschauen. Woher kommt sie? Wie gesagt, haben wir geklärt. Und warum Menschen nicht verstehen, warum Depressive die Hölle auf Erden im Kopf erleben, gut, kann man ja auch irgendwie nachvollziehen, wenn sie nicht reden. Ja, ich erinnere mich noch, dass ich, als ich in der Klinik war, da war ein junger Typ, der war total nett. Dem habe ich immer Tischtennis gespielt. Ich habe früher im Verein ziemlich erfolgreich Tischtennis gespielt über 6 Jahre. Und mit dem habe ich immer Tischtennis gespielt, da war eine Tischtennisplatte. Und er sagte irgendwann mal zu mir, sagte der bei mir, und daher habe ich das, ich habe das von ihm kopiert. Und er sagte, bei mir tobt jeden Tag ein zweiter Weltkrieg. Du siehst Flieger fliegen, die Städte zerbomben. Und es ist nur in meinem Kopf. Und keiner sieht es und keiner kriegt es mit. Es ist wie eine Gruppenvergewaltigung. Jeden Tag, fünfmal. Aber es ist nur im Kopf. Es ist keine Gruppenvergewaltigung. Aber der Kopf ist komplex und die Synapsen sind komplex. Wie kann ich mich vor Depressionen schützen? Was denkst du? Was denkst du?
Ja, davor kann man sich doch, glaube ich, gar nicht schützen, weil also wenn man so eine schwere Depression hat, geht sie weg? Nein, ich denke,
Nein, nein,
es
ganz
kann ja
kurz.
wirklich
Entschuldigung, Einspruch. Wie kann man sich vor einer Depression schützen? Nicht, nicht, wie kann
schützen.
man, nicht, wie kann man mit einer Depression umgehen? Wie kann man sich davor schützen, dass man überhaupt depressiv wird?
Auf sich hören. Man muss jeden Tag nur auf sich hören. Wenn man merkt, halt eben Stress im Job oder man muss Dinge verändern, aber viele haben Scheuklappen, ne? Und ja, wie kann man sich davor? Ich glaube, da kann man sich nicht vorschützen. Das
Doch,
kann
doch,
jeden treffen. Das kann doch
doch.
jeden treffen.
Nee, nee,
Echt?
man, ja, man kann sich davor schützen. Das ist
Ja?
sogar relativ simpel. Also es ist relativ simpel. Bauchgefühl, hast du schon recht gehabt? Also aufs eigene Bauchgefühl hören. Und merken, wenn man nicht mehr schlafen kann zum Beispiel, wenn man ohne Grund in Tränen zum Beispiel ausbricht, wenn man Angst hat, auf den Arbeitsplatz zu fahren mit Bauchschmerzen, weil man in einer Beziehung lebt, sorry, die einen unglücklich macht. Wenn man in einer Familie lebt, die einen schlecht behandelt, man kann sich davor schützen. Und zwar, wenn das auf dem Arbeitsplatz passiert, sofort kündigen. Wenn das in der Partnerschaft passiert, sofort beenden. Wenn das in der Familie passiert, sofort den Kontakt der Familie abbrechen. Das ist der Schutz. Das machen aber geschätzt
Aber wer macht
0,2% aller
das?
Menschen. Keiner. Und das ist der Punkt, weshalb es passieren wird, dass sie depressiv werden. Ich rate das immer wieder. Ich schreibe, wenn ich gefragt werde, und ich werde häufiger gefragt, Jill, gib mir mal einen Tipp. Und ich rate sehr rigorose. Ich sage einfach rigoros, was ich sage, was ist. Ich rede nicht drumherum. Und die Menschen machen aber nicht das, was ich sage. Das nehme ich denen auch nicht übel. Sie gehen den Weg des geringsten Widerstandes und sie haben immer noch die Hoffnung, es wird von selber gut.
Ja, Hoffnung
Es
stirbt zuletzt, ja.
Ja, mein Partner schlägt mich nur, wenn er trinkt. Aber er hat versprochen, nicht mehr zu trinken. Oder? So, ne?
Ja. Ja. Welch Ironie, ja.
Wie gesagt, klare Entscheidungen fürs Leben treffen und diese Entscheidungen durchziehen, egal was das für Konsequenzen sind. Was habt ihr davon, wenn ihr Arbeitsplatz habt und irgendwann seid ihr so depressiv, dass ihr euch von Zug schmeißt? Gar nichts. Das heißt, sofort dagegen intervenieren und Entscheidungen treffen. Mhm. Entscheidung ist das Beste, was ihr fürs Leben treffen könnt. Und egal wie rigoros die Entscheidungen sind, ihr müsst sie treffen. Dann schützt ihr euch vor Depressionen. Warum Depression immer noch ein Tabuthema ist, haben wir noch. Was denkst du? Was ist dein Gefühl?
Ja, vielleicht haben immer noch welche im Kopf halt eben, ich will nicht in die Klapse oder ja, ne, ich bin nicht Gaga, das ist vielleicht das oder auch umgekehrt, manche nutzen aber auch Depressionen aus. Finde ich. Also es gibt auch welche Menschen halt eben, die einfach keinen Bock mehr für irgendwas haben und nehmen eine Depression als Grundlage.
Gute Punkte finde ich mittlerweile extrem bedenklich. Menschen, die nicht depressiv sind, nutzen uns Depressive aus, weil es jetzt eine Volkskrankheit ist. Und behaupten, sie wären depressiv, um sich aus ihrem Arbeitsalltag zu entfernen, was natürlich für uns Depressive die Hölle ist und uns nicht zu Pass kommt, weil wir darunter leiden. Das ist so ähnlich, wie wenn wir viele Ausländer haben, die Sozialbetrug machen. Darunter leiden dann die, die keinen Sozialbetrug machen.
Richtig. Ja? Richtig.
Und das ist ein wichtiges Thema. Ja, sozusagen Erfinden einer Krankheit, die nicht vorhanden ist. Es ist eine schwere Erkrankung, eine schwere Krankheit. Ja. Und dann einfach mal, keine Ahnung, ne? Also sich das einfach mal so schön ausdenken und der Arzt schreibt einen ja dann auch sofort nicht nur eine Woche krank.
Ja.
Vorurteil, also warum das immer noch ein Tabu ist, ist klar. Das ist wie Krebs. Wir tun so, als ob wir in einer offenen Gesellschaft sind. Wenn ich darüber spreche, dass ich Krebs mit 19 hatte, in einer Runde von Menschen verstummen die. Wenn ich in einer Runde von Menschen sage, und zwar klar, dass ich in einer Psychiatrie war, in einer Klapse, geschlossenen, dann sagen die nichts, weil die können mit der Thematik nicht umgehen. Es ist immer noch ein Tabu. Ja? Es ist immer noch ein Tabu und ich glaube, viele Leute, wenn du sagst, immer noch Menschen mit einem geringen Bildungsstand, würde ich sagen, die sagen, oh, du hast psychische Probleme, oh, du musst ja ins Irrenhaus. Ich glaube, das ist bei vielen Menschen immer noch die Verbindung und tatsächlich stimmt es ja. Ich fand den Begriff früher viel schöner, muss ich sagen. Früher hat man gesagt Heilanstalt. Und ich finde diesen Begriff Heilanstalt ziemlich gut, weil er ist zum Heilen da. Die Methodik damals, die man anwandt, Elektrokonvulsionstherapie oder was auch immer, das ist ja, oder teilweise Lobotomie oder was, also das ist natürlich alles sehr fraglich, ne? Und oder mit irgendwelchen klassischen Drogen behandelt, also das ist wieder was ganz anderes. Ja. Aber tatsächlich ist es ja, du musst heilen. Und, und deswegen, du kannst mit Menschen nicht darüber reden. Das ist im Endeffekt so, ich will nicht politisch werden, aber so im Endeffekt so wie mit der AfD. Viele Leute in diesem Land würden die AfD wählen. Viele Leute in diesem Land trauen sich nicht. Die trauen sich noch nicht mal in der Öffentlichkeit, in ihrem Freundeskreis zu sagen, ich bin unzufrieden, ich will die AfD, weil sie nicht geframed werden wollen. Weil sie nicht wollen, dass irgendeiner sagt, ach, du willst die Nazis. Und genauso ist es mit solchen Erkrankungen. Wenn jemand wie, oder Schwule im Fußball, ist ja ähnlich. Was ist daran schlimm, homosexuell zu sein und Fußballspieler? Was soll denn daran schlimm sein? Die outen sich nicht, weil sie Angst vor der Konsequenz eventuell der Fans haben. Und so ist es auch, wenn ich über solche Themen spreche, dann schweigen die Menschen sofort, weil sie sich mit dem Thema nicht auseinandersetzen wollen oder weil sie denken, darf ich das jetzt sagen, dass ich das auch habe? Nee, was denken meine Freunde? Es ist immer das Denken. Denken, was denken andere über mich? Und da sind wir wieder beim Narzissmus. Ein gesunder Mensch mit einem kleinen Ego, dem ist egal, was Menschen über ihn denken.
Viele werfen es aber auch leider ab. Ne? Die sagen halt eben, wenn jemand sagt, ich habe leider unter Depression, auch stell dich nicht so an.
Ja, sowas gibt es tatsächlich, findet man eher in Unterschichten oder prekären Familienverhältnissen. Aber das gibt es immer noch, stell dich nicht so an. So klassische Sprüche oder wird schon wieder. Ja. Und was sollte man da machen? Den Freundeskreis wechseln, würde ich mal sagen.
Sofort.
Anlaufstellen finde ich ein ganz wichtiger Punkt, weil wenn man sich heute in einer Großstadt versucht, einen psychologischen Psychotherapeuten zu suchen Oder ein Psychiater. Eigentlich läuft das, also früher lief es über den Hausarzt, dann über den Psychiater und dann lief es über den psychologischen Psychotherapeuten. Dann findet ihr so gut wie keine Anlaufstellen mehr. Die
Nein.
Praxen sind voll. Ihr findet keinen Therapeuten mehr, weil wir eine Volkskrankheit Depression haben. Was macht ihr jetzt? Ihr seid in so einer Notsituation. Ihr habt keinen zum Reden. Na ja, gut, jetzt könnt ihr, was weiß ich, das Seelsorgetelefon anrufen, aber das hilft ja auch nicht richtig weiter. Zum Glück gibt es ja
Ja,
so eine Anlaufstelle.
Selbsthilfegruppe, so,
Ja,
ja.
das ist also, die erstmal
Ja.
zu finden und in vielen Städten. Guck mal, Neuss ist eine Großstadt, noch nicht mal Neuss gibt sowas. Also,
Ja.
das heißt, dann müsst ihr nach Düsseldorf, um in der Depression dann nach Düsseldorf. Wir wissen, das ist die Katze, die sich selber in den Schwanz beißt.
Genau.
Ihr geht in die Institutsambulanz. Ganz wichtig. Das ist auch bei mir die Anlaufstelle. Ich habe seit über 10 Jahren keinen Therapeuten mehr. Ich glaube, über 10 Jahre hatte ich keinen Therapeuten mehr und ich habe die Institutsambulanz. Die Institutsambulanz hat so gut wie jede Stadt und da wird jeder aufgenommen. Da hast du halt nicht häufig Termine, aber da hast du einen Oberarzt, da hast du Psychiater und Psychologen, da kann man auch über Medikation sprechen und da hast du wenigstens alle paar Monate mal eine halbe Stunde, wo du darüber reden kannst oder wo interveniert wird, wo du sagst, ich kann nicht mehr oder wo du dann mit dem Psychiater redest und dann gesagt wird, ich glaube, wir sollten sie mal einweisen oder besuchen Sie doch mal hier die Tagesklinik, um eine Tagesstruktur wieder in Ihr Leben zu bekommen, was ja an sich auch gut ist. Man lernt Leute kennen, man baut Vorurteile ab und man hat gute Gespräche. Und das Wichtigste ist, dass man Ablenkung hat. Das Wichtigste für depressive Menschen ist, dass Angehörige die auch mal mitnehmen, wenn die Depressiven sagen, ich will nicht, dass man den einfach mal ein bisschen mitschleift. So sagt, du wirst jetzt und danach fühlt sich jeder Depressive gut. Was hilft in der Depression sind natürlich, wenn man Hobbys hat, die ablenken, wenn man Sport treibt. Sport ist die Nummer eins, das Beste, was man machen kann in der Depression. Sport heilt Körper und Seele, gute Freunde, die einen so ein bisschen mitschleppen, die sich nicht davon sofort ablehnen lassen, wenn jemand sagt, nee, will ich nicht, sondern sagen, du kommst jetzt mit. Nicht immer, aber braucht man braucht auch den Arschtritt. Depressive brauchen den Arschtritt auch, ja, aber der sollte natürlich immer mit sehr viel Liebe geschehen und nicht mit zu viel Druck geschehen. Dann habe ich mir noch aufgeschrieben, ich glaube, wir sind fast dadurch. Medikamente, was kann man tun, Angehöriger mit Suizid, ja, was kann man tun, wenn ein Angehöriger mit Suizid droht? Finde ich immer auch ein ganz wichtiges Thema, dass man ja auch sehr überfordert und dann sagt er, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Also zu 99% ist jemand, der mir mit Suizid droht, nicht suizidgefährdet, kann man sagen. Weil
Weil
das
es ein
ist einfach,
Hilferuf
es ist genau, es ist ein reiner Hilferuf, aber natürlich super ernst nehmen. Das heißt, das ist
ist.
der letzte Hilferuf, bevor es wirklich macht. Wer sich umbringen will, bringt sich um und redet nicht darüber. Es ist ein Hilferuf, der wahnsinnig ernst genommen werden muss. Aber da macht ihr euch erstmal keine Gedanken. Der kündigt es vorher nicht an. Aber natürlich solltet ihr mit ihm darüber reden, was es für Möglichkeiten gibt. Für Angehörige kann ich nur sagen, es gibt genug Literatur darüber, es gibt genug YouTube-Kanäle darüber. Ich mache auch Sachen darüber, aber gibt es bestimmt auch Leute, die es viel häufiger machen und die es viel besser machen oder was, weiß ich nie. Also da gibt es auch genug Therapeuten, Psychologen, Psychiater, die eigene Kanäle auf YouTube haben. Schaut euch das als Angehörige mal an. Ihr müsst euch schon damit auseinandersetzen, finde ich, wenn ihr euren Partner liebt. Und jetzt eigentlich so, finde ich so, ja, sagen wir mal so, fällt dir noch was dazu ein, was du mich fragen würdest oder was du wichtig findest oder was du mich nie gefragt hast oder was man noch ansprechen könnte?
Also ich kann Fragen habe ich eigentlich nicht. Ich finde es, wenn man ja hört, halt eben, oder wenn du auch erzählst, wie Depressive, wenn die in ihrer Phase sind. Ich finde es absolut, muss ich sagen, bemerkenswert, wie du dich selbst ja heilst. Also du bist deine eigene Heilanstalt, sage ich jetzt einfach mal. Wie du es schaffst, also so, also das, als wenn du in irgendeinem Mönchskloster gewesen wärst, also dich so wieder zur Ruhe bringst, dich ablenkst, dann Bilder machst oder halt, wie du dich dann beschäftigst, um auch dann wieder zu dir selbst zu finden. Ich finde das absolut bemerkenswert.
Dankeschön.
Gerne, bitte.
Ich kann ja so wahnsinnig gut mit Komplimenten umgehen, das weißt du ja.
Ja.
Ja. Und dazu muss man auch sagen, das ist natürlich auch total kontraindiziert bei mir. Ich habe seit über 25 Jahren als investigativer Journalist mit dem Hauptschwerpunkt rituellen Satanismus auch, das heißt Kindesmissbrauch in der höchsten Form, Kinderhandel, Frauenschutz, Frauenhandel, Jugendämter. Das heißt, das, worüber ich mich beschäftige, macht die Polizisten, die sich damit beschäftigen, diese Daten sehen, die Bilder sehen, die sind danach arbeitsunfähig. Das heißt, ich als Depressive habe mir noch ein Arbeitsumfeld gesucht, was Menschen kaputt macht. Eigentlich ist das das Schlimmste, was ich hätte machen können. Ja. Das ist im Endeffekt so wie so fast ein Suizid begehen, was ich alles gesehen habe. Niki hat mich ein, zwei Mal gesehen, wie ich zusammengebrochen bin und geheult habe, weil ich wieder irgendwas Neues erfahren habe. Wir reden nicht von Kindesmissbrauch, wir reden von der Stufe drüber. Ja, von dissoziativer Identitätsstörung, rituellem Satanismus, okkultischem Verhalten, wo Kinder, naja, ich will es jetzt nicht sagen, darum geht es jetzt nicht, aber sag ich mal, wo ein Snuff-Video harmlos ging ist. Und das ist ein Hauptthema von mir, seit über 20 Jahren. Und das ist natürlich der Wahnsinn, wenn ein Mensch, der so vorbelastet ist wie ich, der so fragil auch ist, dass er sich trotzdem nicht aufhört. Mal, ich gönne mir dann Pausen, aber ich kann nicht aufhören. Ich kann nicht aufhören, Kinder zu schützen. Ich kann nicht bis zu meinem letzten Lebensatemzug werde ich dafür sorgen, dass die Schweine erwischt werden, dass Kinder geschützt werden. Und das möchte ich jetzt kurz noch erwähnen, das hat mit meiner Depression nichts zu tun. Aktuell wurde ein Gesetz verabschiedet, was in den Medien nicht stattfindet, dass Pädophile, die Filmmaterial und Bildmaterial besitzen, wo die Strafen runtergesetzt wurden. Die Strafen wurden runtergesetzt worden und das wurde durchgewunken. Und ich weiß jetzt nicht, wie es mit der AfD stand, aber alle anderen Parteien haben zugestimmt, dass Pädophile weniger verfolgt werden. Das ist Kinderschutz in Deutschland. 2024. So, abschließend zu dem Thema, was viele hören wollen, was leider auch traurig ist, muss ich sagen. Als das mit der Depression bei mir anfing und ich war in der Tagesklinik, da wollte ich nur eins. Ich wollte das Dino-Pflaster. Weil ich gedacht habe, das geht vorbei. Das ist eine Depression, das ist wie ein Beinbruch. Das geht vorbei. Das wird, wenn ich geheilt bin, dann bin ich geheilt. Und dann kommt das nie wieder. Das ist ja normal. Das ist halt, das ist ja so, Leute, vergisst es. Der Körper macht, also die Depression ist der Schutz eines Körpers nochmal, ja, dass viele das verstehen. Der Körper, unser Körper macht nichts gegen den Menschen. Nichts. Keine Handlung des Körpers, auch wenn ihr das jetzt nicht versteht, ist gegen den Menschen. Alles, was der Körper macht, ist das Ergebnis, wie ihr mit ihm umgegangen seid. Und wenn ihr so schlecht mit ihm umgegangen seid, dann fährt der Körper euch runter. Der fährt euch auf Standby. Und Standby ist Herzinfarkt, Schlaganfall, eventuell Tod, dann ist es ganz Standby. Depression, Autoimmunerkrankung, ganz typisch, ja. Basedorf zum Beispiel, MS, was es da auch alles gibt, ja. Das sind aus der Psyche heraus entstandene Krankheiten, weil das Immunsystem nicht mehr richtig funktioniert und der Körper sich nicht gegen euch wendet, aber der Körper euch sagt, pass mal auf, jahrelang, jahrzehntelang habt ihr mich nicht beachtet. Ihr habt die Komplexität, wie mein Körper funktioniert, nicht ernst genommen. Ich habe euch 1000 Warnsignale geschickt. Und diese Warnsignale habt ihr nicht ernst genommen. Und ich als Körper schütze mich jetzt vor euch. Und dann fährt er runter. Mhm. Und das ist eine Depression unter anderem. Ja, der Körper wird runtergefahren und jetzt kann er heilen. Aber dieser Heilungsprozess hört nie auf. Es gibt keine Heilung von der Depression. Bist du einmal depressiv, hast du immer die Disposition ein ganzes Leben lang und sie wird zu 100% wiederkommen. Sie wird wiederkommen. Und wenn du gar nicht mehr auf dich hörst, wird sie dich mit zu einer Bugwelle erwischen, dass es noch viel, viel schlimmer wird. Es gibt keine Heilung zur Depression. Weil wenn die Depression da ist, ist es wie trockener Alkoholiker. Du kannst 20 Jahre nicht trinken. Wenn du dann einmal trinkst, bist du wieder Alki. Und genauso ist es mit der Depression. Das heißt, diese Erkrankung wird euch euer Leben lang ab jetzt, ab dem Zeitpunkt, begleiten und es ist euer Job, eurem Körper gut zu tun, mit eurem Körper gut umzugehen und ihn heilen lassen und dann alles von euch zu weisen, was diesen Körper zerstören kann, was eure Seele zerstören kann. Wir wissen alle, dass die wenigsten von euch das machen werden und dann bekommt ihr halt die nächste Depression. Und dann habt ihr wieder eine Phase und dann heilt ihr und dann bekommt ihr die nächste Depression. Und ich bin, glaube ich, immer, ich glaube, danke Niki, aber ne, ein sehr reflektierender Mensch, der auch sich selber sozusagen weiß, was er braucht. Und sogar ich habe immer wieder diese Rückschläge gehabt. Wie gesagt, seit 24 Jahren lebe ich damit. Ich finde, das ist eine lange Zeit. Und ich hatte vier oder fünf starke Rückschläge. Vier Rückschläge. Und ich habe häufiger fast darum gebettelt, dass ich sterbe. Aber ich war zu feige, um mich umzubringen. Das ist die Wahrheit. Ich habe es angekündigt. Ich habe meine Wohnung verteilt. Ich habe gesagt, wer mein Geld bekommt, wer meine Möbel bekommt, ein Drittel sollte gespendet werden für Kindernothilfe oder so. Und ich wollte nicht mehr leben. Ich wollte, dass es aufhört. Weil der Tod kommt eh. Es ist jetzt ein bisschen depressiv auch. Aber der Tod kommt eh, ob er früher oder später kommt, aber wir werden alle sterben. Und da war ich gesagt, ich möchte den Krieg nicht mehr in meinem Kopf. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht jeden Tag einschlafen, eine Stunde schlafen, in Panik aufwachen und dann wieder daran denken. Das ist wie Folter. Das ist wie Guantanamo. Das ist wie MK-Ultra. Ja, das ist unfassbar. Ja, nur ich hatte den Mut nicht. Ich sage extra Mut, ein bisschen provokant, den Robert Enke hatte. Ich hatte den Mut nicht, diesen Weg zu gehen. Und ob das gut war, dass ich es nicht gemacht habe, Niki würde jetzt wahrscheinlich sagen, gut, dass du es nicht gemacht hast. Aber wie gesagt, ich betrachte das total rational und ich betrachte mein Leben nicht besonders als bedeutend für irgendwas. Ich wollte euch jetzt hier nur abschließen, wir haben noch 6 Minuten, sagen, dass wenn ihr nicht klare Entscheidungen trefft, nachdem ihr depressiv wurdet, oder wenn ihr gerade schwermütig seid und merkt, es geht aber nicht weg, wenn ihr da nicht klar entscheidet und hinterfragt, was ist es denn, was euch so traurig macht, weil ihr wisst es, ihr selber wisst, was euch gerade fertig macht, ihr selber wisst es. Und es bringt nichts zu sagen, ich verdränge es. Weil Verdrängung führt dazu, dass es nach innen geht. Und dann habt ihr irgendwann vielleicht dann keine Depression mehr, aber dann habt ihr einen Krebs, der nicht mehr heilbar ist. Ja? Oder ihr habt eine andere Erkrankung. Ihr müsst für euch, für eure Seele, gerade noch, wenn ihr Kinder habt, ist ja noch was anderes, habe ich ja nicht. Ihr wollt auch für die Kinder lange leben. Also ihr müsst klare Entscheidungen treffen, die unpopulär für andere sind. So einfach ist das. Wer damit nicht klarkommt, hat halt Pech gehabt. So, das wären eigentlich meine letzten Worte zum Thema.
Ein sehr, sehr guter Abschluss für alle, die zuhören. Ich
Ja.
hoffe, ihr da draußen, die merken, dass mit sich irgendwas nicht stimmt, nehmen das mal zu Herzen und vor allen Dingen dein YouTube-Video, was ich mir eben noch mal angeschaut habe, seht es euch an, seht es euch alle an, weil es ist ein unfassbar gutes Video zum Thema Depression.
Okay, dann werde ich das hier bei dem Text, den ich auf unsere Seite setze, werde ich das darunter noch setzen, das YouTube-Video,
Das
ja.
wäre sehr gut, ja.
Ist für mein YouTube-Kanal ist nicht besonders groß, was weiß ich, 120, 140 Follower oder was, also nicht sehr viele. Aber das ist ein Video, was wirklich für meine Verhältnisse viral ging, wo ich dann auch sehr bewegende Kommentare bekam, nicht viele, aber ein paar bewegende Kommentare, sehr liebe Kommentare, muss man sagen. Und vielleicht noch abschließend, vielleicht redet ihr mal im Freundeskreis mal wirklich ganz ehrlich, wie es euch geht. Und vielleicht könnt ihr euch selber stützen. Vielleicht könnt ihr euch selber einfach ein bisschen stützen. Vielleicht merkt ihr einfach, ach, die hat es auch, sie hat es nicht getraut zu sagen. Und dass ihr im Endeffekt merkt, dass ihr dann doch miteinander verbunden seid und einfach mal sich ehrlich machen. Das finde ich immer ganz wichtig. Und wenn Menschen das ausnutzen, eure Ehrlichkeit, und dann sagen, wird schon wieder, oder was bist denn du so schwach oder so, besonders als Mann, dann entfernt die Menschen. Ja, sollen wir das so enden lassen?
Ja, als Nicht-Betroffener kann ich nur sagen, wenn jemand auf euch zukommt, Freundes, Verwandte und mit euch darüber redet, hört zu, hört gut zu und verurteilt nicht.
Ja, und vergesst nie. Ihr möchtet nicht in der Situation sein, dass jemand aus eurem Leben geschieden ist, nur weil ihr nicht zugehört habt.
Richtig.
Okay, da verbleiben wir heute in einer etwas anderen Sendung. Ich finde aber auch dem Thema gemäß, Wir wünschen euch, naja, also langsam sieht es ja wieder ein bisschen besser aus, ja. Vielleicht kommt ja jetzt auf einmal wieder der Sommer im Januar.
Ja.
Wir wünschen euch alles Gute, alles Liebe, dass es euch gut geht, dass ihr eine gute Gesundheit habt und dass ihr natürlich auch viel zu lachen habt, weil Lachen heilt ja auch und Lachen ist ein ganz wichtiger Indikator, gerade in der heutigen Zeit, die ziemlich bewegend ist. Ich bedanke mich recht herzlich, Niki, dass du an meiner Seite warst und dass du da
Gerne.
auch guten Input geliefert hast. Und wir wünschen euch, den Gästen vom Stammtisch, den Zuhörern auf allen Portalen, das Allerbeste, gehabt euch wohl, macht's gut, ade.
Ciao, ciao.
Thank you.